Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spiel, Spaß, Wutanfall. Ich bin Max und rede hier im Podcast mit allen möglichen Leuten über ganz verschiedene Themen rund um Familie. Und heute geht es um ein echtes Herzensthema, nämlich das Tragen von Kindern. Ich habe meine Tochter immer viel getragen und deswegen habe ich mir eine echte Expertin, eine Trageberaterin, eingeladen. Maria, sag doch einfach selber, wer bist du, was machst du so und warum bist du hier?
Ja, hallo Max, schön, dass ich bei euch sein darf heute im Podcast. Ich bin Maria, ich bin 33 Jahre alt und ich bin ausgebildete Trageberaterin der Trageschule Hamburg und ich begleite ganz viele Eltern auf ihrem Weg zum gesunden und vor allem bequemen Babytragen.
Das klingt gut.
Ja.
Gesundes und bequemes. Das heißt, das sind schon mal zwei wichtige Aspekte.
Ja.
Warum hebst du gerade die direkt in deiner Vorstellung raus?
Weil es natürlich so ein paar Aspekte gibt, die wir idealerweise wissen sollten, auf was wir achten müssen, wenn wir unsere Babys tragen, weil an für sich sind Babys sehr robust und man macht sie nicht so ganz schnell kaputt, aber wir wollen schon darauf achten, dass wir einfach eine gesunde Hüftentwicklung zum Beispiel fördern, dass die Babys gut gestützt sind, dass die Atemwege frei sind. Also es gibt so ein paar Basics, auf die wir einfach achten wollen. Und es geht aber ja bei der ganzen Angelegenheit nicht immer nur ums Baby, sondern eben auch um die Eltern. Es soll für die Eltern bequem sein, es soll rückenschonend sein, gerade auch für die Mütter. Also es soll idealerweise den Beckenboden nicht noch zusätzlich belasten.
Ja.
Und es soll einfach für alle sich gut und bequem anfühlen.
Finde ich total spannend. Ich habe immer gerne mein Kind getragen. Ich trage sie teilweise heute noch. Gerade heute Morgen, musste ich sagen, habe ich es abgelehnt. Sie wiegt mittlerweile ihre Kilos und geht in den Kindergarten. Und an manchen Tagen hat sie keine Lust, mit dem Dreirad hingebracht zu werden. Und dann sagt sie, nee, auf Papa reiten. Und dann möchte sie von mir getragen werden.
Ja.
Und dann schnappe ich mir sie und werf sie auf die Schultern. Und dann lässt sich der Weg zum Kindergarten auch so machen. Dir geht es aber auch um das Tragen mit Hilfsmitteln, also nicht um das Tragen von Hand, oder?
Man kann natürlich auch auf dem Arm tragen, aber das kennen wir, glaube ich, alle. Selbst wenn die Babys noch nicht so schwer sind, irgendwann werden die Arme verdammt lang.
Mhm.
Und dann ist es natürlich gut, wenn man eine Möglichkeit findet, um vor allem auch die Arme frei zu haben, weil das ist ja oft was gerade bei Erstlingseltern so. Das trifft einen wie der Schlag. Ein Baby kommt auf die Welt und von einem sehr selbstbestimmten Leben ist man auf einmal weg, ganz weit weg.
Ja.
Man ist drin in der totalen Fremdbestimmung und da können zwei freie Hände echt einen großen Unterschied machen.
Genau. Ich fange mal so an. Was gibt's da für Hilfsmittel, damit ich die Hände frei habe?
Also wir können natürlich anfangen bei klassisch Tüchern. Das kennen die allermeisten. Es gibt elastische Tragetücher und es gibt gewebte Tragetücher. Ja, da haben wir natürlich irgendwie mal so grob ein 5 Meter langes Tuch.
Mhm.
Das muss um sich drum gewickelt werden. Da gibt es verschiedene Bindetechniken, die man lernen kann. Und wenn man darauf Lust hat, ist das was ganz Wunderbares. Wenn man darauf aber weniger Lust hat, haben wir eben auch die Möglichkeit, mit Tragehilfen zu tragen.
Mhm.
Genau, das sind dann eben verschiedene Systeme, die wir haben, die man sich in der Regel umschnallt. Manche sind teilweise zum Binden, andere sind eben vollständig zum Schnallen. Und da haben wir dann eben auch wieder verschiedene Möglichkeiten, unsere Babys zu tragen.
Das heißt, alles in allem sind es irgendwelche Geräte, die ich an meinen Körper befestige, wie auch immer ich das tue.
Boah, Gerät hört sich so sehr fremdkörperartig an. Also es gibt Tragen, die eben auch sehr, sehr viele, die aus Tragetuchstoff gefertigt sind, die sich auch total weich und anschmiegsam anfühlen.
Mhm.
Genau.
Und gibt es da irgendwie so Abstufungen? Was funktioniert wann wie gut? Oder gibt es das, was immer gut funktioniert und Sachen, die nicht so gut sind, oder?
Also ich glaube, Tragen ist wirklich sehr, sehr individuell. Das ist das, was mir auch so die Erfahrung gezeigt hat in den Beratungen. Die Eltern haben unterschiedliche Fähigkeiten, unterschiedliche Skills. Ja, da haben wir unterschiedliche Skill-Level, die wir irgendwie berücksichtigen müssen. Manche Eltern, gerade Eltern, die zum Beispiel auch sehr handwerklich affin sind, die tun sich zum Beispiel mit dem Tragetuch oftmals gar nicht so schwer. Die haben da ein gutes Handling. Ja. Und dann gibt es aber eben auch Eltern, die sagen, nee, ich habe keine Lust, mir so ein 5 Meter langes Tuch irgendwie umzuwickeln. Und das ist auch völlig fein. Und dafür gibt es eben ganz viele wunderbare Tragehilfen, wo wir eben gucken können, was passt zu den Eltern und was funktioniert im Handling.
Also es spiegelt eigentlich genau uns wieder. Meine Frau war immer so, ich brauche hier 2 Schnallen, zu, fertig.
Ja.
Dementsprechend hatte sie eine Trage, die sie genutzt hat. Also sie hat mehrere Sachen ausprobiert. Mhm. Aber eine Trage, die sie hauptsächlich genutzt hat, die man einfach wie so einen Rucksack aufgezogen hat, also angezogen hat.
Ja.
Baby rein, Bauchschnalle zu, fertig.
Mhm.
Ich war genau das Gegenteil. Ich habe unser Kind, ich würde sagen, bis es so 2 war, immer, wenn ich getragen habe, ins Tuch gepackt.
Ja.
2 verschiedene gehabt. Ein elastisches und ein nicht elastisches. Mhm. Und das hat sogar im Hochsommer funktioniert, weil mit Leinen kann man dann ja. da doch relativ gut auch umgeschnürt kommen.
Hat wunderbare kühlende Eigenschaften. Leinen ist so das Material der Wahl im Sommer.
Mhm. Ja. Also bei uns ist es, glaube ich, auch so, ich bin eher so der handwerkliche Mensch unter uns beiden. Dementsprechend bin ich vielleicht auch eher der Tragetuchmensch. Aber es war immer gut. Das Schönste war aber, als sie ganz klein war, in dem elastischen Tragetuch, da ist sie so wunderbar wegverschwunden.
Mhm.
Das hat dazu geführt, dass ich teilweise Videokonferenzen gemacht habe. Es war so die Corona-Zeit.
Mhm.
Ganz viele Dinge wurden per Videokonferenz geregelt. Und manchmal haben mich die Leute gefragt, warum dobst du denn die ganze Zeit so? Das macht einem ja wahnsinnig. Mhm. Ja, gut. Habe das Tragetuch runtergezogen und habe gezeigt, naja, ein Baby drin. Und das hat dann die Leute doch überrascht, weil das hat man überhaupt nicht gesehen. Schwarzes Tragetuch, schwarzes T-Shirt. Das kam in der Videokonferenz nicht rüber und das war eine Top-Geschichte für uns beide. Wie hast du denn angefangen mit dem Tragen?
Mit meinem ersten Sohn tatsächlich. Okay. Auch relativ früh, der kam auf die Welt und hatte sehr viel zu erzählen. Mhm. Und ich hatte eine sehr tolle Hebamme, die mich dann schon ganz früh an eine Trageberaterin verwiesen hat. Zum einen, weil mein Sohn eben sehr viel erzählen musste und wirklich Zeit brauchte, um auf der Welt anzukommen. Und zum anderen, um das Stillen so ein bisschen in Gang zu bringen. Und da hat sie gesagt, hier, schau mal, das Tragen, viel Tragen kann helfen, auch die Milchproduktion so ein bisschen anzukurbeln durch das Oxytocin, was dabei ausgeschüttet wird.
Mhm.
Genau, und deswegen war die Trageberaterin am 10. Lebenstag bei uns zu Hause und hat uns geholfen. Und
das ist früh.
Ja, das ist früh. Das war aber für uns genau richtig und also sehr, sehr hilfreich. Ich hatte auch mit so einem aufkommenden Wochenbett-Blues mein Struggle und da hat das Tragen auch so ein bisschen geholfen, dass die Ausschläge nicht ganz so doll werden. Also Oxytocin spielt da schon eine große Rolle.
Und wenn ihr euch für den Wochenbett-Blues oder die Wochenbett-Depression interessiert und was das der Unterschied ist zwischen einmal kurz Baby Blues und der echten Wochenbettdepression, dann hört euch auf jeden Fall unsere Folge dazu an. Die findet ihr bei uns im Feed. Und wenn ihr Feedback an uns habt, dann schreibt uns doch an post@spielspaßwutanfall.de oder als Direct Message bei Insta, bei Facebook oder schickt uns mal eine Sprachnachricht bei WhatsApp an 015226489791. Wir machen direkt weiter. Und zwar interessiert mich, was hast du dann weitergemacht mit dem ersten Kind, nachdem das mit dem Tragetuch lief?
Also ich habe relativ lange erstmal im elastischen Tragetuch getragen. Das hatte mir die Trageberaterin gezeigt. Das haben wir auch geübt und das hat auch für mich gut funktioniert.
Mhm.
Ein elastisches Tragetuch ist einfach unheimlich anschmiegsam und fühlt sich sehr, sehr innig an. Das habe ich sehr genossen die erste Zeit. Jetzt war es aber so, mein Sohn kam schon mit knapp 4 Kilo auf die Welt und da kommt so ein elastisches Tragetuch, je nach Qualität des Tuches, auch durchaus irgendwann an seine Grenzen.
Ja.
Und dann bin ich umgestiegen auf eine Tragehilfe, hatte dann ein Halfbuckle, die Begrifflichkeiten können wir gerne nochmal klären.
Ja.
Genau, also das ist dann eine Tragehilfe, die ich da benutzt habe und habe meinen Sohn unendliche Stunden getragen. Wirklich, für mich war das Mittel der Wahl. Zum einen, um ihn durch den Tag zu begleiten, zum anderen, damit ich 2 freie Hände habe und auch noch irgendwie selbstbestimmt ein bisschen was machen kann und um ihn in den Schlaf zu begleiten einfach.
Das heißt, das war auch Mittel zum Schlafen für ihn?
Genau, das war für uns das erste Mittel.
Notabschaltung.
Nö, nicht Notabschaltung, das ist eher so ein liebevolles Begleiten im Körperkontakt in den Schlaf. Also eine Schlafbrücke einfach ganz im innigen Körperkontakt.
Ja. Ja, Notabschaltung habe ich deswegen gesagt, weil in manchen Situationen die Kinder ja doch durchaus aufgeregt sind, auch gerade wenn ich jetzt mal an die 3-Monats-Koliken und so denke, die ja durchaus anspruchsvoll sein können.
Ja.
Und bei uns war das fast eine Notabschaltung. Also das war so ins Tragetuch rein, eine Minute später hatte man einen Status erreicht, wo sie zumindest ruhig wurde. Und das ist, finde ich, super viel wert.
Ja, also das ist nicht für alle Kinder immer geeignet und das ist nicht immer der einzige Weg, der funktioniert. Gerade wenn die Kinder dazu neigen, viel zu schreien, kann es manchmal sein, dass so ein kritischer Punkt überschritten ist und man die dann im Tragetuch oder in der Tragehilfe einfach nicht mehr beruhigt bekommt. Und dann sage ich auch immer zu den Eltern, bitte holt die da raus. Und das ist auch gerade so im Hinblick auf diese Bauchschmerzen, die man hat. Ja, inzwischen weiß man, dass das eher so ein Regulationsthema ist. Also es sind weniger Bauchschmerzen das ordinäre Thema, sondern eher das Schreien, was dann zu Bauchschmerzen führt. Und da kann eben das Tragen auch total gut helfen, dass man zum einen diese sich hochschraubende Spirale so ein Stück weit unterbricht, weil ein Baby in der Tragehilfe so einen Ticken weniger weint. Und weil man natürlich diesen, durch den Körperkontakt hat man natürlich wie so ein Wärmekissen Bauch an Bauch, was dem Baby einfach total gut tut.
Also wie gesagt, wir haben damit auch echt gute Erfahrungen an der Stelle gemacht.
Ja.
Ich erinnere mich auch an eine Silvesterfeier, die sehr witzig war, weil ein Baby das einen Monat älter war als unsere Tochter, ausschließlich in der Trage geführt wurde und da auch Schläfchen gemacht hat, dann mal kurz wieder aufgewacht ist und dann wieder Schläfchen gemacht hat. Und es war sehr entspannt. Unsere Tochter hat relativ schnell auch im Bettchen alleine geschlafen. Mhm. Das ist ja nicht unbedingt normal, aber sie hat sich das auch eingefordert.
Ja.
Aber so bei anderen Kindern war das dann oft so, dass die dann bei uns zu Gast waren und dann in der Tragehilfe schlafen durften.
Ja, und das kann halt für die Eltern total entlastend sein. Ne? Ja. Also da finde ich es immer wichtig zu gucken, was braucht das Kind? Also wenn es bei eurem Kind super geklappt hat, einfach auch abgelegt irgendwie in einer ruhigen Umgebung zu schlafen, dann ist das fein. Und so ist es auch bei den getragenen Kindern sehr, sehr unterschiedlich. Manche Kinder schlafen in der Tragehilfe sehr, sehr gut, aber brauchen zum Beispiel trotzdem eine sehr ruhige und eine abgedunkelte Umgebung. Also nicht, da gibt's quasi kein Geheimrezept, was für alle gleichermaßen funktioniert, sondern dann muss man immer individuell auf das Kind gucken.
Das gibt's ja zum Glück in den wenigsten Fällen.
Genau. Nee,
Geheimrezept für alle. Aber das ist, finde ich, ganz wichtig, auch nochmal zu sagen, weil an der Stelle sind Eltern ja dann drauf angewiesen, ihre eigenen Wege zu finden.
Genau.
Und auch vielleicht für unterschiedliche Kinder, erstes Kind so, zweites Kind so, nochmal neu drüber nachzudenken.
Ja, und das ist ja oftmals auch eine schöne Erkenntnis, dass Kinder, die aus dem gleichen Ei geschlüpft sind, aber sehr, sehr unterschiedlich sein können. Und was fürs eine Kind funktioniert hat, muss fürs andere Kind noch lange nicht funktionieren.
Wie finde ich es denn raus, was funktioniert und was nicht?
Ausprobieren, Trial and Error. Ich glaube, das ist so das größte Ding der Elternschaft. Annehmen, probieren, manchmal vielleicht eine Sache auch wieder weglegen und dann zu einem anderen Zeitpunkt wieder ausprobieren. Also das ist auch so fürs Tragen etwas. Manchmal klappt es erstmal nicht. Das kann durchaus passieren. Aber dann klappt es vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt.
Gut. Wenn ich jetzt nochmal auf die Systeme zurückgehe.
Ja.
Was genau sind denn die Unterschiede außer dem an den Körper dran knüdeln bei den unterschiedlichen Systemen?
Also, wir haben gerade schon über Tragetücher gesprochen. Ja. Was so ein bisschen ein Hybrid ist, ist ein Ringsling, was eigentlich auch ein Tragetuch ist, was aber am Ende zwei Ringe angenäht hat, die man dann eben strafft. Und das ist eine asymmetrische Trageweise. Also da trägt man das Gewicht im Prinzip auf einer Schulter.
Genau, man kann sich das Kind unter den Arm klemmen. Und bei uns hat das Teil den Spitznamen Riesling.
Ja, passt zur Region.
Passt zur Weinbauregion, genau.
Ja. So, was wir dann noch haben, ist ein Half-Buckle. Buckle heißt Schnalle übersetzt. Und das heißt, wir haben meistens einen Bauchgurt, den man schnallen kann. Dann eben oben ein Rückenteil, wo das Baby quasi in den Beutel reinkommt und dann eben zwei Tuchstränge zum Binden. Die sind, können unterschiedlich aussehen, die können mal gepolstert sein und eben auch mal nur ein Tragetuchstoff, was man sich breit über die Schulter zum Beispiel auffächern kann. Das nennt man dann schon wieder Wrap Conversion, das ist jetzt so ein bisschen tragenördisch. Das heißt Tragetuchumwandlung, also das ist so ganz dicht am Tragetuch dran, weil man eben diese breiten Tuchbahnen hat. Und die letzte Form quasi ist der Fullbuckle, also wie der Name schon sagt, haben wir eine Vollschnallentrage. Das heißt, wir haben eben sowohl am Bauchgurt Schnallen als auch am Rückenteil beziehungsweise am Bauchgurt, wo Träger befestigt sind, sieht so ein bisschen aus wie ein Rucksack. Wir haben meistens eine Verbindungsschnalle und da wird eben alles mit Schnallen zugemacht.
Eine haben wir noch, oder? Eine Kraxe?
Ja, die Kraxe fällt nicht so ganz ordinär in mein Aufgabengebiet. Ich kenne mich so ein bisschen aus mit Kraxen, ja. Aber ich habe jetzt keine 5 Kraxen zu Hause stehen, wo ich eine Beratung mache, weil das nochmal so ein bisschen eine andere Trageweise ist. Und wir da eben, also mir ist immer ganz wichtig, dass wenn Kinder in der Kraxe getragen werden, die Eltern mal so grob wissen, ab wann darf ich die benutzen und in welchem Kontext und wie setze ich die ein.
Ja. Finde ich aber wichtig zu erwähnen, denn ich habe leider auch schon gesehen, viel zu kleine Kinder in der Kraxe, die da rumfallen und rumeimern. Und das ist nicht unbedingt, glaube ich, sinnvoll, oder?
Also ich glaube, um da so ein bisschen den Druck rauszunehmen, wenn wir jetzt nicht gerade von Neugeborenen oder 3-4 Monate alten Babys sprechen, die meisten Hersteller geben das auch so frühestens ab 10 Monaten. Ich bin eher so, dass ich sage, wenn die Kinder frei laufen können, weil dann der Gleichgewichtssinn einfach gut ausgeprägt ist und die Muskulatur entsprechend entwickelt ist. Aber ich glaube nicht, dass man ein Kind grundsätzlich kaputt macht, wenn man mal für eine kurze Zeit ein Kind im Urlaub da drin trägt und es ist ein bisschen kleiner. Aber da eben immer Blick aufs Kind, wie geht's meinem Kind da drin, ist das jetzt hier angemessen oder überstrapaziere ich das Ganze?
Und hat's auch Spaß da drin?
Also ja, das ist vor allem die Haupt, also ein Kind, was schreiend auch in der Trage sitzt, das
brauchen wir alle nicht.
Brauchen wir erstmal nicht, nee.
Gut, erstmal.
Ja, es kann, also zum Thema Schreien in der Trage, das ist auch jetzt nicht ganz auszuschließen, weil zum Beispiel, wenn ich ein Kind habe, was die Eindrücke vom Tag, gerade bei sehr kleinen Babys, was die Eindrücke vom Tag verarbeitet und das schreit auf meinem Arm, dann kann ich es genauso gut in die Tragehilfe nehmen, weil vielleicht muss es mir jetzt einfach erzählen, was es erlebt hat und dann kann ich mir das auch in die Tragehilfe nehmen und ich drehe meine Runden irgendwie im Zimmer und habe aber nicht irgendwie am nächsten Morgen einen komplett verspannten Nacken zum Beispiel.
Ja, sehr gut. Worauf achte ich denn, wenn ich mir das erste Mal eine Tragehilfe in irgendeiner Form zulegen will als Eltern?
Also da gibt es jetzt natürlich verschiedene Möglichkeiten. Idealerweise teste ich
sie nicht einfach im Internet.
Ja, also ich sag mal so, auch im Internet gibt es so ein paar inhabergeführte Shops, mit denen ich auch immer gern zusammenarbeite, die ich auch mal gern unterstütze. Aber ich sag mal so, egal wie ich mir Tragehilfen herbeischaffe, ich braucht mal irgendwie einen Vergleich. Jetzt in meiner perfekten Welt würde ich sagen, ich gehe zu einer Trageberaterin, aber ich verstehe auch, dass das vielleicht nicht für alle Eltern irgendwie gerade passt. Ja? Aber irgendwie, ich brauche mal irgendwie den Vergleich zu verschiedenen Systemen oder verschiedenen Handlings, dass ich gucken kann, was passt wirklich zu mir.
Und es hilft auch, sich das haptisch
auf jeden Fall
zu schauen. Also anfassen, gucken, wie sitzt das denn am Rücken und so.
Ja.
Wir haben den Fehler gemacht. Also wir haben erstmal geguckt und haben gesagt, ah, guck mal, das könnte doch zu uns passen. Und letztendlich war es nicht das eine und nicht das andere. Also weder für meine Frau gut passend, noch für mich gut passend. Und so wurde die erste Trage, die wir beschafft haben, quasi ungenutzt wieder verkauft. Großes Glück. Markentragen kriegt man auch gebraucht, irgendwie noch verkauft.
Ja.
Darüber können wir aber auch gleich nochmal reden, wie man das denn machen kann.
Ja.
Aber wir haben diesen Fehler gemacht. Wir haben gedacht, ja, sieht ganz gut aus, könnte für uns passen, hat für uns gar nicht gepasst, also weder für sie noch für mich. Und damit waren wir eigentlich keinen Schritt weiter. Und der nächste Schritt war bei uns tatsächlich, dass wir ein Tuch geschenkt bekommen haben. In meinem Arbeitskontext habe ich das bekommen, zu meinem Beruf passend. Also als Pfarrer trägt man in der evangelischen Kirche Talar und das ist so ein ganz langes schwarzes Gewand.
Ja.
Dementsprechend habe ich ein ganz schwarzes Tragetuch, damit ich sie mit in die Kirche bringen kann. Ne? Kriegt. Und das war für mich so ein bisschen das Offenbarende, denn da konnte ich meine Frau echt entlasten. Und es war nicht nur so, dass sie dann die ganze Zeit bei ihr war und an der Brust, sondern die war sehr schnell auch über längere Zeiten einfach bei mir im Tragetuch und zufrieden. Und ich glaube, das habe ich in der Folge schon mal erzählt, mir haben sie im Krankenhaus direkt an Tag 2 ein Tragetuch umgeschnallt und gesagt, jetzt gehe ich mal ein bisschen spazieren. Ne?
Mhm.
Und das habe ich auch gemacht. Das war schon schön. Und dann konnte ich natürlich mit dem geschenkten Tragetuch dann auch super Erfahrungen machen. Auch war auch ein elastisches, dementsprechend, ja. Und dann ging es aber bei uns an die Frage, wie kann meine Frau denn auch tragen? Und dann haben wir uns tatsächlich nochmal Rat geholt und haben dann gemerkt, das wäre doch ganz gut gewesen, wenn sich das vorher mal anguckt. Und so. mit dem Endeffekt, dass wir dann gesehen haben, was gibt es, was für verschiedene Systeme und Hersteller, hatte die Dame, die uns da ein bisschen unter die Arme gegriffen hat, dabei. Und dann ging es damit los. Und so hat meine Frau auch was gefunden, was zu ihr gut passt.
Ja, das ist optimal, wenn man einfach in fachlicher Unterstützung ausprobieren kann, was ist meins und was ist es vielleicht gar nicht.
Ja, ich glaube, man neigt dazu zu sagen, naja gut, so schlecht wird das nicht sein, das ist ja auch ein Markenprodukt, aber es passt einfach nicht für jeden alles. Und für uns war es dieses Half-Buckle-Ding, was halt einfach eine Fehlanschaffung war, weil es war weder so tragetuchmäßig, dass ich damit umgehen konnte, noch eine Trage, die schnell festgegurtet war, sodass meine Frau sie gebrauchen konnte. Naja.
Ja.
Hätte man auch sein lassen können. Aber worauf genau würdest du denn achten, wenn Menschen kommen und sagen, jetzt brauchen wir eine Trage?
Also, das ist ja so eine ganz klassische Beratungssituation. Ich komme irgendwie in eine Familie. Ich frage immer gerne ab, welche Erfahrungen habt ihr schon? Habt ihr schon irgendwas gesehen? Gibt es irgendwas, was euch interessiert? Weil oftmals sind die Eltern natürlich auch durch Instagram oder durch bekannte Freunde schon vertraut mit gewissen Marken oder haben vielleicht auch schon mal was ausprobiert. Dann gucke ich immer, okay, was führen die Eltern eigentlich so ein bisschen für ein Leben? Also ich frage immer gern ab, wie seid ihr unterwegs? Seid ihr aktiv? Manche haben Hund, manche haben Pferd. Landwirtschaft hatte ich zum Beispiel auch schon, dass Frauen relativ schnell wieder in der Landwirtschaft mithelfen wollten. Und dass man da einfach guckt, was passt zum Leben der Familie. Weil wenn mir eine Mutter erzählt, ich will mit der Trage zu meinem Pferd in den Stall gehen, dann denke ich mir auch, brauchen wir vielleicht kein Tuch, brauchen wir vielleicht auch kein Halfbuckle. Also da gucken wir, dass wir irgendwie eine Schnalle finden, die nicht im Boden, im Stall misthängt. Ja? Und so arbeite ich mich vor. Ich gucke natürlich auch immer, okay, wie war irgendwie die Geburt? Gibt es irgendwelche Geburtsverletzungen, wo wir jetzt vielleicht so im frühen Wochenbett oder im Wochenbett später auch ein bisschen Acht nehmen müssen? Ja. Oder auch, wie ist das Baby auf der Welt angekommen? Also gibt es da irgendwie Themen? Gab es bei der U3, bei der Hüftuntersuchung zum Beispiel schon einen Befund, dass man da einfach so ein bisschen das Augenmerk drauf legt, was braucht vielleicht auch das Baby? Genau. Und so arbeite ich mich dann in der Beratung durch. Ich lasse die Eltern in der Beratung auch immer relativ viel tatsächlich erstmal ausprobieren, weil manchmal hat man den Fall, dass die Eltern sagen, oh, nee, also das brauche ich hier gar nicht, das will ich nicht. Und sind manchmal dann doch überrascht so, oh, das war jetzt doch ganz schön gut im Handling, hat mir richtig gut gefallen. Also diese Aha-Momente habe ich auch immer wieder, aber ich versuche die Eltern natürlich schon so ein bisschen dadurch zu navigieren, weil man schon mit der Zeit ein Gefühl dafür bekommt, was passt irgendwie jetzt hier in diesen Rahmen.
Ich versuche es mal zusammenfassen. Das heißt, du hast gewisse Parameter, auf die du achtest, wo du abklopfst, was sind eigentlich die Bedarfe, die erfüllt werden sollen.
Genau.
Und die Vorstellungen der Eltern und wie passt es zusammen.
Ja.
Und dann schaust du dir mit denen verschiedene Handlings an und guckst dann, was ist so das Beste aus allen Welten.
Genau, also da geht es oftmals, also das eine ist das Handling, das andere ist, passt die Trage dem Baby schon zum Beispiel. Also da muss man natürlich auch gucken, wie groß, wie schwer ist das Baby, wie sind die Proportionen. Nicht jede Tragehilfe passt sofort zu jedem Baby.
Ja.
Wie lange wollen die Eltern die Tragehilfe nutzen? Manchmal kann man da auch so ein bisschen tricksen. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, dass ich gucke, was passt zu den Eltern und was passt zu dem Baby.
Wie sieht das denn aus mit Qualitätsunterschieden? Gibt es da größere Qualitätsunterschiede zwischen den Dingen? Also ich könnte mir vorstellen, dass es auch auf dem Markt irgendwelche Billighersteller
gibt. Ja, also ich sag mal so, wenn wir jetzt uns deutsche Hersteller angucken oder so im europäischen Raum, es gibt zum Beispiel auch sehr, sehr gute Tragehersteller aus Polen, aus Tschechien, aus Rumänien. Da haben wir eigentlich sehr, sehr gute Qualitäten vorhanden. Ja, also ich würde immer so ein bisschen gucken, wie ist der Stoff? Ja, ist der irgendwie geprüft? Das sind die allermeisten Tragen. Wenn ich jetzt natürlich davon ausgehe, ich bestelle irgendwie auf Amazon eine Trage und das ist vielleicht irgendwie ein No-Name-Produkt, da muss man vielleicht schon mal ein bisschen genauer hingucken oder sagen, okay, muss es jetzt diese Trage sein? Oder finde ich zum Beispiel, wenn es der Geldbeutel jetzt nicht hergibt, zum Beispiel gebraucht eine Trage für kleines Geld.
Wir machen jetzt keine Werbung, aber gibt es denn Hersteller, wo du sagst, zu denen sollte man mal schauen, wenn man sich interessiert?
Also was ich immer sehr, sehr gut finde, ist, wenn man sich kleine Labels anguckt und eben Tragehersteller, weil die Tragehersteller, die wirklich nur Tragen machen, haben ein unheimliches Know-how da sitzen. Und das Thema ist einfach, manchmal ist es mit dem Marketingbudget einfach nicht so groß, weil natürlich da irgendwie eine Marge da sein muss, um eine Trage zu bewerben. Und da fallen manchmal richtig gute Tragen und gute Tragehersteller hinten runter. Und das ist sehr, sehr schade. Deswegen, es lohnt sich, vielleicht mal Marken zu suchen, die man nicht so kennt. Zum Beispiel auch aus Österreich, die man dann einfach auf dem Schirm hat.
Wenn du einfach mal 2, 3, 4 nennen möchtest, darfst du das, glaube ich, machen. Ich glaube, wenn wir jetzt nur eine rausgreifen würden, dann wäre es ein bisschen gefährlich, dass wir Werbung machen. Ja. Aber mehrere kann man, glaube ich, auch reinhauen.
Ja, also es gibt Marken, die vielleicht nicht jeder so kennt und die würde ich gerne mal einfach benennen, damit man die vielleicht mal so ein bisschen mehr auf dem Schirm hat. Das ist zum Beispiel Kuki, das ist relativ neu, wobei neu ist es auch nicht, das ist nämlich die Gründerin von Limas. Limas kennen sicherlich sehr, sehr viele Eltern, sitzen zum Beispiel in der Nähe von Frankfurt. Dann haben wir zum Beispiel Fräulein Hübsch, da gehen wir nach Österreich, genauso wie Kukumi, machen wunderschöne Tragetücher und auch Tragehilfen aus elastischem Tragetuchstoff, sitzen auch in Österreich, auch mit ganz viel Know-how geführt. Wenn wir dann mal so ein bisschen in den europäischen Raum gehen, da sind wir in Polen zum Beispiel bei Lenny Lamp. Kennt vielleicht auch nicht jeder. Wunderschöne Tragen, wunderschöne Tücher. Lohnt sich auch mal hinzugucken. Und wenn wir dann so ein bisschen bei größeren Marken sind, sind wir zum Beispiel bei Manduka. Manduka sitzt bei Marburg, also quasi in meiner Heimat. Das ist auch schön, wenn man weiß, okay, hier werden auch die Tragen, irgendwie hier ist das Herz und kann man dann auch wunderbar unterstützen und man weiß einfach, das kommt irgendwie aus der Nähe.
Ja. Ja. Tatsächlich habe ich einige davon auch schon gehört, aber nicht alle.
Sehr gut.
Von einem der Hersteller, und ich sage jetzt nicht von welchem, besitze ich auch ein Tragetuch. Wo kriege ich die am günstigsten, die Tragen?
Also idealerweise bei den Herstellern direkt. Viele bieten auch irgendwie kleine Rabattcodes an, zum Beispiel über eine Newsletter-Anmeldung, dass man noch ein paar Euro spart. Wenn man das im Rahmen einer Trageberatung macht, die Trageberaterinnen haben eigentlich immer irgendwie über die Händler noch Codes, die den Eltern mit an die Hand geben, dass man einfach noch ein paar Euro spart, was dann noch so ein nettes Goodie ist, was man vielleicht sonst als Externer nicht unbedingt den Zugang dazu hat.
Ja. Genau. Gibt sogar Hersteller, das weiß ich zufällig, die da auch für so Krabbelgruppen oder ähnliches entsprechende Rabatte ermöglichen, die gar nicht so schlecht sind. Also da sind wir schon so im Bereich von bis zu 20%. Ja. Das heißt, wenn ihr da selbst irgendwo aktiv seid, da draußen, es lohnt sich eventuell einfach mal anzufragen und zu sagen, hey, wir möchten uns in unserer Gruppe mit jungen Eltern mal darüber unterhalten. Könnt ihr uns was anbieten? Die schicken auch gerne mal irgendwie so Ansichtsexemplare raus, wenn man sich damit selbst beschäftigen will. Ist, finde ich, auch gar keine schlechte Idee, gerade wenn man selbst irgendwo organisiert ist. Bei uns in der Kirche zum Beispiel gibt es einfach eine Gruppe, die sich da öfter mal trifft. Da gab es das schon und das finde ich gar nicht verkehrt.
Freundlich nachfragen hilft immer und die Hersteller sind da auch immer ganz dran interessiert, Eltern zu unterstützen.
Ja, weil es eben oft kleine Betriebe sind. Also es ist jetzt nicht irgendwie Weltkonzern Nestle, der dahinter steht, sondern es sind halt irgendwie Familienunternehmen oder ähnliches.
Ganz, ganz viele sind wirklich Inhaber geführt. Deswegen, das ist einfach auch sehr, sehr schön, das zu unterstützen, weil da das Know-how eben auch mitgefördert wird.
Und wie sieht's aus, wenn ich dann doch gebraucht kaufen will? Worauf achte ich?
Da kommt so ein bisschen drauf an, was ich kaufe. Also was man sehr, sehr gut gebraucht kaufen kann, sind gewebte Tücher, weil wir einfach da in der Benutzung das Material weicher machen. Aber auch da kann man echt Pech haben, wenn die Tücher falsch gewaschen wurden. Deswegen, das ist, idealerweise kann man das angreifen.
Wie kann ich sie denn falsch waschen?
Ja, zum Beispiel mit einem sehr stark riechenden Waschmittel. Das ist was für Babys gar nicht so schön ist. Mit einem Weichspüler ist auch nicht so toll, weil das Material auch nicht so ganz toll findet. Oder einfach zu heiß gewaschen zum Beispiel, dass das Material einläuft. Also ja.
Oder man ist ein Idiot und wäscht es kräftig durch und hat danach weniger Farbe. Ja. Weiß nicht, wem das passiert sein könnte. Kenne ich da keinen.
Da hast du zum Glück aber keine Einschränkung in der Funktion. Das ist eine Optik.
Aber man hatte, also, derjenige, den ich da kenne, also ich, hat dann schon Ärger von der Frau bekommen.
Ja, das ist verständlich, weil je nach Tragetuch und gerade bei den gewebten Tragetüchern, da geht es irgendwann auch ins Geld. Also das gibt teilweise sehr, sehr schöne Tragetücher und
sag mal so Preisrange.
Ja, also man kriegt sehr gute Tragetücher schon so ab, ich würde jetzt mal sagen 80 Euro. Mhm. Ja, aber nach oben hin ist da Spielraum. Also man kann auch durchaus ein Tragetuch für 300 Euro kaufen oder noch mehr. Wenn die dann je nach Material, Materialzusammensetzung oder wenn die handgewebt sind zum Beispiel, da geht's noch teurer.
Also ich glaube, mein Leinentragetuch hat 180 gekostet. Genau, das ist schon mal ordentlich Geld.
Also die meisten bewegen sich so zwischen 100 und 200 Euro, würde ich sagen. Da kriegt man schon ein schönes Tragetuch, auch optisch.
Ist halt auch eine Frage vom Material, ne? Also
genau.
Leinen ist einfach teurer. Ja. Das ist einfach der Ausgangsstoff nicht günstig dementsprechend.
Ja, es gibt auch Tücher mit Seide zum Beispiel oder mit Wolle. Also da hast du einfach, es gibt sogar mit Kaschmir. Also da gibt es einfach dann Spielraum für Preisgestaltung.
Da wird es dann mit dem Waschen ganz kompliziert. Aber gut. Ja. Welche Materialien würdest du denn empfehlen? Also elastisches Tragetuch, da ist auf jeden Fall irgendwie ein Kunstfaser mit bei, ne?
Ja, wir haben dann einen gewissen Elastananteil. Ja. Manchmal hat man einen Viskoseanteil, aber in der Regel ist es Baumwolle.
Ja, und die nicht elastischen gewebten Tragetücher?
Genau, also die meisten, gerade so im Einstiegspreissegment, sind 100% Baumwolle. Und dann kann man eben je nach Nutzungsart, gibt es manchmal Mischungen, Richtung Sommer zum Beispiel eben mit einer Leinenbeimischung, reine Leinentücher sind dann natürlich schon relativ teuer, auch relativ schwer und teilweise schwer zu binden. Mhm. Also da spricht man vom Flächengewicht, ist auch so ein bisschen nerdisch, aber je höher mein Flächengewicht ist, umso schwerer wird es zu binden. Mhm. Also ein feineres Tuch lässt sich etwas leichter binden. Genau, und da kann man mit einer Baumwolle wunderbar arbeiten.
Ich gehe nochmal zurück zu den gebrauchten Modellen. Wie sieht's bei den Tragesystemen aus, die nicht Tücher sind?
Genau, also wenn wir jetzt eine gebrauchte Trage kaufen wollen und das ist zum Beispiel eine Schnallentrage oder auch ein Halfbuckle, würde ich immer empfehlen, idealerweise kann ich mir den Bauchgurt angucken. Denn der Bauchgurt ist somit die empfindlichste Stelle, jetzt mal abgesehen von den Schnallen, die müssen natürlich intakt sein, das sind sie aber in der Regel, wenn die Trage nicht uralt ist und die Schnalle nicht irgendwie mal jemand drauf getrampelt ist, ist da eigentlich alles in Ordnung. Aber der Bauchgurt ist somit am empfindlichsten, weil je nachdem, wie ich mein Baby da reinsetze, kann es sein, dass der knickt und der knickt immer mehr und der bekommt an dieser Stelle immer mehr Abnutzungen und dann ist das für eine folgende Person, die dir damit tragen möchte, einfach nicht so schön.
Unbequem.
Ja, und das ist auch fürs Kind nicht so schön, weil das Kind dann auf diesem zerknickten, harten Bauchgurt sitzt. Da würde ich wirklich genau hingucken.
Okay. Das heißt auch besser vor Ort kaufen als irgendwie bestellen über eBay oder wie?
Ja, also wenn ich jetzt bei eBay zum Beispiel oder bei Vinted mir gebrauchte Trage kaufen möchte, da hat man da natürlich schon eine etwas größere Auswahl, wie man das vielleicht vor Ort hat. Gerade auch wenn es jetzt nicht ganz gängige Tragemarken sind. Dann lasst euch aber auf jeden Fall Fotos schicken, nochmal von dem Bauchgurt, nochmal ein paar Detailaufnahmen. Ja. Vielleicht mal den Beutel, wenn das zum Beispiel ein Klettverschluss ist am Bauch, dass man den mal komplett zusammenschiebt, dass man dann mal gucken kann, okay, wie sieht der da drunter unter dem Stoff tatsächlich aus. Ja.
Spannend. Und natürlich sollte alles, was so Befestigungsmaterial ist, intakt sein. Das ist vielleicht gar nicht so unwichtig, aber es hat einfach Sicherheitsaspekte.
Genau, richtig.
Achtet darauf. Kommen wir mal zu einem Thema, wenn du nichts mehr zu dem Einkaufsprozess hast, oder hast du? Mm-mm. Gut, dann kommen wir mal dazu, was macht das denn mit mir? Warum sollte ich denn überhaupt mein Kind tragen, so Motive innen drin?
Also es ist zum einen wunderschön, das Kind zu tragen, weil es sehr, sehr innig ist. Ein Baby war 10 Monate im Bauch und kommt auf die Welt und je nach Baby brauchst einfach eine gewisse Ankommenszeit. Und da kann ich natürlich mit einer Tragehilfe oder mit einem Tuch dem Baby so ein Stück weit diese Geborgenheit aus dem Bauch weiter mitgeben. Und was macht es mit mir als Mama oder als Papa? Es schüttet einfach Oxytocin aus. Also wenn dieser kleine Mensch sich an einen Drang kuschelt, einmal tief seufzt so und dann einschläft, ist das einfach um jeden geschehen. Und das ist einfach ein wunderschöner Moment.
Sehr gut. Kann ich nachvollziehen.
Ja, und das ist einfach was man was einem niemand auch wieder wegnehmen kann. Und diese Zeit, gerade so diese magische Anfangszeit, wo die Babys auch noch sehr, 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 sehr nähebedürftig sind, die gibt einem niemand wieder zurück. Und da ist es total schön, wenn man das so ganz innig auch in der Bewegung nutzen kann. Und kuscheln auf dem Sofa. Ich bin auch immer total dafür, ein Wochenbett zu pflegen. Und man muss nicht sofort mit der Trage dauerhaft rumrennen. Aber es ist einfach die Möglichkeit, dann eben auch selbstbestimmt was zu machen.
Das klingt total gut im Bezug auf die Eltern, aber was ist mit dem Kind?
Für mein Baby ist es auf vielerlei Hinsicht total wertvoll. Also wir haben eben schon kurz über die Hüftentwicklung gesprochen. Das ist was, was bei der U3 spätestens kontrolliert wird. Das ist das Hüftsono und dort wird eben geschaut, wie es die Reifung der Hüfte. Und das ist etwas, wenn ein Kind in der Anhock-Spreizhaltung getragen wird, für alle, die das sich darunter nichts vorstellen können, das sieht ungefähr so aus wie ein kleines M. Also der Po ist ein bisschen tiefer wie die Knie und so bildet sich diese Position in der richtig eingestellten Tragehilfe ganz automatisch. Und in dieser Position reift die Hüfte idealerweise weiter.
Wir können euch das auch einfach mal auf Insta zeigen, wie das im Optimalfall aussehen könnte mit der Anhock-Spreizhaltung. Denn das ist für die Hüfteentwicklung tatsächlich relativ gut. Und dann seht ihr es einmal im Bild. Besucht uns auf Instagram, Spielspaß, Wutanfall und schickt uns doch gerne auch mal euer Feedback. Gerne auch per Mail an post@spielspaßwutanfall.de oder als Sprachnachricht per WhatsApp 01522 6489791. Und wir gehen direkt weiter zu dem, was da passiert, denn das macht ja auch was mit der Bindung, oder? Zwischen den Kindern und den Erwachsenen.
Genau, also das Stichwort ist da auch wieder Oxytocin. Oxytocin ist bindungsfördernd, ist ein ganz wichtiges Hormon, was schon während der Geburt ausgeschüttet wird und das brauchen wir dann eben auch für das Entstehen der Bindung. Wir können uns davor nicht entziehen. Das ist auch übrigens nichts, was ordinär für Mama und Papa vorenthalten ist, sondern Bindung entsteht immer dort, wo Oxytocin ausgeschüttet wird. Also man nennt das ja auch das Kuschelhormon. Mhm. Also da, wenn zwei Menschen zueinander finden und in Körperkontakt gehen, wird Oxytocin ausgeschüttet. Und das ist eben das, was dafür sorgt, dass Bindung entsteht und weiter reift. Und deswegen kann zum Beispiel auch das Tragen unheimlich die Bindung fördern bei Pflegeeltern. Mhm. Deswegen, das ist nichts, was für die biologischen Eltern reserviert ist.
Das heißt, auch ruhig mal Oma und Opa tragen lassen.
Wenn man das möchte. Ja. Das finde ich immer ganz wichtig, weil es ist sehr, sehr innig. Aber klar, wenn die Eltern das möchten und wenn das auch die Großeltern möchten, kann das unheimlich schön sein.
Kannst du noch mal was zu dem Thema Vertrauen und Urvertrauen sagen? Denn das soll ja auch miteinander zusammenhängen, ne?
Genau, also dadurch, dass wir beim Tragen eben diesen engen Körperkontakt haben, hilft es natürlich dem Baby, koreguliert zu werden. Das heißt, also Koregulation ist so ein ganz großer Begriff, weil Babys können sich noch nicht selber beruhigen. Und dadurch, dass ich in diesem engen Körperkontakt bin, bin ich sehr, sehr feinfühlig, sehr aufmerksam mit meinem Baby meistens zugange. Also ich spüre relativ schnell, ist da irgendwas? Und mein Baby kann sich jederzeit bei mir rückversichern. Und das fördert einfach das Urvertrauen.
Was bewirkt das im Leben?
Wenn ich ein gutes Urvertrauen habe im Leben, dann gehe ich meistens auch mit offenen Armen da rein. Das heißt, manchmal ist auch so irgendwo so ein Vorurteil vorhanden, ach, trag das Baby nicht so viel, dann wird es nicht selbstständig. Aber meistens ist es genau das Gegenteil der Fall. Also wenn mein Urvertrauen gestärkt ist, dann habe ich auch Lust, die Welt zu entdecken, weil ich weiß, wo mein sicherer Hafen ist.
Und dieses Urvertrauen ist ja auch was, was sich lange durchzieht. Also man merkt einfach, jemand eine stabile Existenz wird oder nicht.
Genau, das begleitet uns unser ganzes Leben lang.
Ja. Ich glaube, das ist was, wo man selbst auch merkt, ob man eher ein vertrauensvoller Mensch ist oder ob man sehr, sehr misstrauisch ist und mit seiner Umwelt gut klarkommt oder nicht.
Genau, also wenn man sehr viele positive Bindungserfahrungen gemacht hat mit seinen Bezugspersonen, ist das auf jeden Fall förderlich für all das, wie ich später in die Welt hineinblicke und auch mich dort hinein entwickle und meinen Platz für mich selber finde.
Und wie anpassungsfähig ich auch werde, ne?
Genau.
Also das hängt ja auch miteinander zusammen.
Also Stichwort Resilienz ist da auch ein großes Thema. Einfach durch die Koregulation, die dort passiert, habe ich da eine große Einflussnahme auf das ganze weitere Leben von meinem Kind.
Das ist sehr schön. Und ich muss sagen, ich wünsche mir, dass ich meinem Kind durch die Tragerei einiges mitgeben konnte. Und ich wünsche euch, dass ihr das vielleicht auch konntet oder könnt, weil ich glaube, das ist sehr wertvoll.
Auf jeden Fall, wobei ich da auch gerne den Eltern vielleicht den Druck so ein bisschen rausnehmen möchte, die ihre Kinder vielleicht nicht tragen wollen oder nicht tragen können. Das bedeutet nicht, dass wenn man Kinder nicht in einer Tragehilfe oder einem Tuch trägt, dass man dann kein gutes Urvertrauen aufbaut.
Ja. Nee, klar, aber es ist schon so, dass es ein hilfreicher Aspekt sein kann. Ne?
Genau, es ist einfach ein unterstützendes Mittel, was einfach zusätzlich zu den anderen Goodies on top kommt.
Sag mal, kann ich eigentlich Zwillinge auch tragen?
Ja, klar. Wie? Also,
eine hinten, eine vorne?
Ja, zum Beispiel.
Echt?
Ja, das geht. Ich habe auch meine Kinder Tandem getragen, weil ich einen sehr, sehr kleinen Altersabstand
habe. Ist das dann so wie Bierkisten, eine links, eine rechts?
Das ist bei einer Zwillingstrage der Fall. Also da habe ich wirklich Systeme, wo ich beide Kinder vor der Brust, eins links, eins rechts habe, sitzen habe, auch in der Anhock-Spreizhaltung, auch wunderbar. Oder eben Tandem, ein Kind vorne, ein Kind auf dem Rücken.
Knallhart.
Ja, das geht. Und das geht, wie gesagt, nicht nur bei Zwillingen, sondern ich habe auch meine Kinder, die haben nur 17 Monate Altersabstand, habe ich auch einen vorne, einen hinten getragen.
Hast du dann zwei übereinander gezogen oder ginge das?
Es kommt ein bisschen drauf an, welche Tragesysteme man nutzt. Also es gibt natürlich Systeme, die sich besser und ein bisschen schlechter miteinander kombinieren lassen. Aber was ich zum Beispiel ganz viel benutzt habe und das kennen tatsächlich die wenigsten, das ist ein bisschen schade, ist ein Onbohimo. Das ist im Prinzip eine Rückentrageweise ohne Bauchgurt. Und dann habe ich den Kleinen zum Beispiel vorne im elastischen Tuch getragen und den Großen im Onbohimo auf dem Rücken.
Ich glaube, das könnte ich noch nicht mal richtig aussprechen. Aber ich bin gespannt, vielleicht kannst du uns sowas ja mal zeigen.
Ja,
das, wir versuchen euch nachher einfach mal so ein paar Sachen auf Insta zu zeigen, wie denn das aussehen könnte. Schaut da auf jeden Fall rein. Spielspaß, Wutanfall heißen wir auf Instagram. Du bist auch auf Insta, ne?
Ja, genau.
Wie finden die Leute dich?
Man findet mich unter marias-tragerei.
Und da können die Leute sich natürlich auch Tipps abholen. Wir verlinken dich aber auch. Also wenn ihr uns besucht unter Spielspaß Wutanfall, dann könnt ihr auch sehen, wo lang's geht zu Maria. Ich freue mich, wenn ihr mal vorbeiguckt. Zwillinge tragen war so eine Schnapsidee aus der Redaktion. Gesehen habe ich es tatsächlich noch nie, aber ich fände es witzig. Würd's mir mal gerne angucken, wie das aussieht. Vielleicht google ich nachher mal.
Ja.
Noch eine Kleinigkeit habe ich, die mich so ein bisschen interessiert. Ich habe ein Plakat gesehen, damals, als meine Tochter relativ klein war. Ich muss jetzt sagen, ich bin nicht so die Sportskanone, ne? Aber Kanga-Training. Mhm. Das heißt, Kind in der Trage, Schrägstrich im Tuch und damit Sport machen?
Ja.
Wie ist es generell? Sport machen, kann ich normalen Sport machen mit Kind im Tuch oder Kind in der Trage? Und was hat's mit diesem Kanga-Training auf sich?
Also ich bin keine Kanga-Trainerin. Ich kenne einige Kolleginnen, die sind Trageberaterin und auch Kanga-Trainerin. Das passt natürlich perfekt zusammen. Da ist man auf jeden Fall sehr, sehr gut aufgehoben, weil da kann man auch immer noch mal ein paar Tipps links und rechts sich abholen.
Abgreifen.
Genau, beim Kanga-Training ist es so, da braucht man eben eine gute Tragehilfe, die angelegt wird, um gewisse sportliche Übungen zu machen. Und das läuft alles sehr rhythmisch, eher mit Tanzbewegungen. Und das, was man dort macht, ist darauf abgestimmt, dass es auch zu einer Bewegung mit einem Baby in der Trage passt. Also da kann man den Kanga-Trainerinnen und dem System vertrauen, dass das schon so gemacht wird, dass das fürs Baby und für die Mutter passt.
Stärkt das auch die, ich nenne es jetzt mal, beanspruchten Teile der Mutter? Weil Mutter hat irgendwann eine Geburt hinter sich gebracht und mitunter sind da ja auch Sachen noch etwas lädiert.
Ja, wir müssen natürlich auf den Beckenboden achten. Wir müssen gucken, wenn es ein Kaiserschnitt war, wie geht's der Narbe. Das ist aber sicherlich was bei einem Kanga-Training vorab abgefragt wird. Ja, da bin ich jetzt nicht die Expertin dafür. Ich weiß aber, dass so ein Stück weit die Voraussetzung ist, dass man eine Rückbildung abgeschlossen hat. Mhm. Ja, also ein Rückbildungskurs bei der Hebamme ist da auf jeden Fall irgendwie mal das Mittel der Wahl.
Okay. Ja. Und wie sieht es aus, wenn ich jetzt von normalem Sport ausgehe, also ich sage mal Bahnen ziehen und schwimmen kann ich jetzt wahrscheinlich nicht mit dem Kind in der Trage.
Es gibt auch Aquatragen, die sind natürlich nicht zum Schwimmen gedacht, aber zum im Wasser mal auch nicht. Aber natürlich, um mal im Wasser irgendwie ins Wasser rein so zu gehen, so ein bisschen. Und man hat ja vielleicht auch Geschwisterkinder, ne? Aber andere sportliche Tätigkeiten würde ich immer so ein bisschen gucken. Ja, also was natürlich immer geht, sind irgendwie Spaziergänge, auch ein bisschen flotteres, ich nenne es jetzt mal Walking, wobei man da natürlich jetzt joggen geht natürlich gar nicht, ne? Also da ist es einfach zu doll. Was man manchmal auch sieht, gerade so in anderen Ländern, ist manchmal das Fahrradfahren oder auch Skifahren. Das können wir nicht machen. Das ist wirklich viel zu gefährlich.
Ich wollte gerade sagen, also so ein Fahrradunfall setzt ganz schöne Kräfte frei.
Nee, das ist einfach viel zu gefährlich. Man nutzt das Baby im Zweifelsfall als Airbag und man selber hat einen Helm auf und das Baby, also das ist nicht geschützt, das geht einfach nicht. Nee. Genau. Und was wir aber natürlich irgendwie machen können, ist auch eine Rückbildung zum Beispiel mit einer Trage, weil die Übungen da einfach sehr sanft sind und da können wir schon das auch mitmachen. Ich würde das immer mit der Hebamme vorher einmal besprechen und die fragen, was sie für Übungen hat und ob sie vielleicht alternative Übungen hat, wenn man gewisse Sachen zum Beispiel nicht mit der Trage machen kann.
Ja. Aber würdest du sagen, Kanga-Training ist ein guter Anlaufpunkt?
Klar, alles, was irgendwie uns wieder zurückführt in eine gewisse Sportlichkeit, was auch mit unserem Baby passieren kann, weil manchmal hält es die Mütter davon ab, irgendwie Sportkurse zu machen, weil ich das Baby nicht mitbringen kann. Ja. Und da ist das natürlich eine tolle Möglichkeit, um zum Sport zu gehen und aber auch etwas mit meinem Baby zu machen. Und viele Babys schlummern da total friedlich ein und sind einfach dabei und die Mutter hat auch was für sich gemacht.
Und hat noch ein bisschen Social.
Genau, man kann sich austauschen mit anderen und ist einfach in Gemeinschaft.
Ja, perfekt. Ja, cool. Ich würde sagen, wir gehen rüber zu unseren Flifla-Flops.
Flifla-Flops.
Und los.
Also mein erster Flop wäre tatsächlich komplett abgedeckte Atemwege. Das ist jetzt auch gerade im Blick auf den Sommer wieder so ein bisschen Thema. Also wenn wir wirklich sehr, sehr kleine Babys haben und je nach Tragehilfe zum Beispiel, wenn da eine Kopfstütze komplett über den Kopf aufgespannt wird, ist da zum einen alles bedeckt. Das heißt, wenn da noch eine Sonne drauf scheint, staut sich darunter einfach die Hitze. Das ist fürs Baby sehr, sehr unangenehm. Und hinzu kommt einfach, wir haben da keine Versorgung mit frischem Sauerstoff, das ist einfach ganz, ganz wichtig, dass wir immer darauf achten, dass wir irgendwie die Nase von unserem Baby sehen können.
Ja. Ja, ja, das ist natürlich eine wichtige Sache, weil wir wollen dem Kind ja nicht schaden und Sauerstoffentzug ist einfach.
Ja, also es ist wirklich wichtig, dass man darauf achtet.
Gut. Dein zweiter Flop.
Mein zweiter Flop ist Rückenschmerzen. Also dass es mal links und rechts so ein bisschen zwickt und gerade wenn das Baby schwerer wird, merkt man manchmal auch, insbesondere wenn man die Tragehilfe vielleicht nicht ganz optimal angelegt hat, dass es mal mehr wehtut und mal weniger wehtut, das ist ganz normal.
Ja.
Aber wenn man wirklich geplagt ist von schlimmen Rückenschmerzen, das ist ein echter Flop. Also das sollte nicht so sein, da kann man eigentlich immer Abhilfe schaffen, da muss man mal genau hingucken, wie man es optimieren kann. Und da muss man auch so ein bisschen auf die eigene Gesundheit achten. Also wir wollen nicht, dass da irgendjemand irgendwann mit einem Bandscheibenvorfall rausgeht, weil man
das
die ganze
wir uns
Zeit
gleich
falsch
nochmal an,
trägt.
Da frage ich dann nochmal nach.
Ja.
Aber erstmal danke für den Flop. Und der dritte.
Mein dritter Flop ist, sich selber einen zu hohen Goldstandard auferlegen. Also manchmal, gerade wenn man auch auf Social Media unterwegs ist, sieht man Sachen, wo Mütter oder auch Väter gescholten werden, wenn irgendwas nicht hundertprozentig passt. Das muss nicht sein. Also kein Kind geht davon kaputt, wenn es mal ein bisschen schief in der Trage sitzt oder wenn man nicht alles perfekt gebunden oder perfekt angelegt ist.
Ja, genau. Das klingt schon mal ein bisschen entlastend. Das heißt, ihr da draußen, ihr braucht wenig Angst davor haben, es falsch zu machen. Ich sage mal so, ich habe aus der eigenen Erfahrung so ein bisschen gemerkt, wenn man was falsch macht, dann am ehesten so, dass mir irgendwas wehtut hinterher, weil irgendwie krumm und schepp. Oder dass meinem Kind vielleicht irgendwie der Fuß einschläft und es dann anfängt zu quäken.
Ja.
Also, das ist nicht ganz so dramatisch.
Genau. Und das wäre auch schon mein vierter Flop, sich einfach zu viele Sorgen zu machen. Also manche Eltern hält das wirklich regelrecht davon ab, überhaupt zu tragen, weil sie sich sorgen, kriegt mein Baby genug Luft? Ist es jetzt schief? Schädige ich jetzt die Wirbelsäule? Schädige ich jetzt die Hüfte? Also da kann man sich selber auch so ein Stück weit den Druck rausnehmen. Es gibt so diese gewissen Basics, auf die man achten sollte. Aber wenn man die im Großen und Ganzen einhält, ist es fein. Und beim Rest dürfen wir auch einfach mal so ein bisschen durchatmen.
Es ist wie überall. Mit 20% Einsatz kriegt man 80% Erfolg raus. Das heißt, wenn man es einfach mal probiert und macht, geht in der Regel nicht so allzu viel schief.
Genau.
No? Ja. Sehr schön. Einen haben wir noch, ne?
Genau, der fünfte Flop greift auch so ein bisschen da rein, und zwar zu schnell aufgeben. Weil manchmal passiert es, dass, wenn ich eben mich sehr, sehr sorge, mein Baby schnell anfängt zu weinen, weil Babys sind unheimlich schlau und die klinken sich in unser Nervensystem ein und spüren, wenn wir aufgeregt sind und wenn wir angespannt sind, und fangen dann an zu weinen. Das hat die Natur wunderbar vorgesehen, ist für uns aber nicht unbedingt entlastend, wenn wir ein Baby in ein Tragetuch einbinden wollen, was anfängt zu weinen, oder auch in eine Tragehilfe reinzusetzen. Das heißt, manchmal hilft es, die Tragehilfe zügig anzulegen, mal schnell, ich mache den Eltern immer Beine schnell hin und her gehen und gucken, ob das Baby sich beruhigt, dann ist fein. Wenn nicht, hol es gern wieder raus, und dann aber nicht gleich in die Ecke schmeißen, sondern später nochmal probieren.
Auf jeden Fall. Also ich muss sagen, mir hat es immer geholfen, wenn man da zu zweit war in den, bei den ersten Malen, damit man einfach nicht alleine dafür verantwortlich ist, dass das da jetzt nicht unten rausfallen kann, so nach dem Motto.
Genau.
Wobei, ich glaube, wenn man das ein paar Mal gemacht hat, geht es dann auch schnell.
Ja.
Das erste Mal im Krankenhaus habe ich es quasi über mich ergehen lassen, wie das gebunden wurde. Und dann habe ich aber relativ schnell gelernt, wie geht es. Und muss sagen, es war eigentlich so alles in allem dann doch recht schnell von der Lernkurve her.
Ja.
Aber für die ersten Male war es echt praktisch zu zweit, und jemand anders sieht einfach nochmal mehr.
Genau. Und man wächst auch wirklich da rein. Also für mich ist das immer wieder verblüffend, wenn ich das erste Mal bei den Eltern in der Familie bin und sehe, ah, es ist vielleicht noch so ein bisschen unbeholfen, oder man ist sehr unsicher, wie kann ich das Baby jetzt überhaupt halten? Dann sind die ja auch noch sehr kartoffelsackig. Also Muskeltonus ist wirklich sehr, sehr niedrig. Und später nimmt der natürlich zu. Das macht es schon mal insgesamt einfacher, ein Baby da irgendwie rein zu buxieren. Und die Handgriffe, das Skill-Level, das verbessert sich fortlaufend.
Mein Bruder hat immer gesagt, es ist wie so eine Flieger auf der Scheibe.
Ja, man muss unheimlich gut stützen, und man hat unheimlich Angst vor diesem weichen, kleinen Menschen.
Knäuel.
Ja.
Genau. Ja, das waren sie wieder, unsere Flifla-Flops. Wie ist das denn mit meinem Rücken?
Ja.
Also, Rückenschmerzen sind eine Volkskrankheit. Ich glaube, es gibt kaum Leute da draußen, die noch keine Rückenschmerzen haben. Ob man jetzt vom Brennholz hacken oder irgendwelchen anstrengenden Tätigkeiten oder auch einfach so, oder Haltungsschäden oder wie auch immer. Also es gibt ja alle möglichen Sorten Rückenschmerzen.
Ja.
Da ist jetzt Tragen von schweren Gegenständen, und Babys sind relativ schwer, mit anfangs 4 zunehmend immer mehr Kilos, nicht unbedingt so sehr förderlich immer.
Oder? Ja, gut, also ich sag mal so, wir müssen natürlich gucken, woher kommen die Rückenschmerzen. Das ist auch durchaus was, was ich in der Beratung abfrage, weil das natürlich ein Unterschied ist. Habe ich jetzt gerade Rückenschmerzen, weil ich irgendwie die Nacht so verkrümmt im Bett gelegen habe, weil ich mein Baby irgendwie gehalten habe? Dann habe ich irgendwie eine Verspannung, aber dann habe ich vielleicht noch nicht ernstzunehmende Rückenschmerzen. Habe ich zum Beispiel eine Historie hinter mir mit einem Bandscheibenvorfall, ja, schließt das Tragen jetzt auch nicht unbedingt aus, aber dann ist es unheimlich wichtig zu wissen, wie ich die Trage, die ich benutze, so auf mich einstelle, dass ich davon keine weiteren schlimmen Schmerzen bekomme. Ja. Und dann sage ich auch immer, hör auf den Körper. Wenn dein Körper dir signalisiert, das funktioniert hier so nicht, bin ich die Letzte, die sagt, benutze keinen Kinderwagen. Also ich finde sowieso immer optimal, wenn Eltern beides benutzen können, weil das auch entlastend ist, weil Tragen kann auch belasten und überlasten. Voll. Deswegen ist ein Kinderwagen eine super Alternative.
Und wenn wir mal ehrlich sind, mit einem gescheiten Kinderwagen gehst du halt auch notfalls mal 15 Kilometer irgendwie on Tour. 15 Kilometer.
Wobei das auch mit einer Trage geht. Also
auch machbar.
Wir waren gerade in den Bergen mit den Kindern auf dem Rücken, auch mit 15 und 18 Kilo. Das ist auch durchaus machbar. Es kommt immer so ein bisschen auch auf die Gewohnheit an. Ne? Das ist, ich sag auch immer zu den Eltern, wir gehen ja nicht 5 Kilometer durch den Wald rennen und wundern uns danach, dass uns die Beine wehtun. Ja? Also nee, so ein bisschen Muskulatur und Training ist einfach sinnvoll, um da Rückenschmerzen vorzubeugen.
Ey, es gibt Leute, die ziehen extra Gewichtswesten an. Würde ich jetzt nicht auf die Idee kommen, aber ich war auch schon mit meiner Tochter im französischen Gebirge im Tragetuch. Das hat super funktioniert, über 4 Stunden oder so war die da drin. Und gut eingetütet, und das Blöde war nur, wir waren hinterher platt und sie war fit, ne?
Ja, das ist ganz wunderbar, das kenne ich ja.
Aber ein Kinderwagen hat mitunter auch schon seine Vorteile.
Auf jeden Fall.
Dementsprechend, wir haben einen relativ geländegängigen, mit dem man dann auch so längere Touren machen kann. Das ist auch entspannt. Ja, aber zurück zum Rücken. Wir haben als Menschen ja da die Problematik, das heißt, wir müssen gucken, wie stellen wir es ein? Gibt es denn Rückenschmerzen, wo du sagst, oh, lass es ganz sein?
Also wenn jetzt ein akuter Bandscheibenvorfall liegt, vorliegt, da würde ich schon sagen, nee, also das können wir nicht machen. Hatte ich auch tatsächlich erst in der Beratung und erst als klar war, als das Go da war, das war in dem Fall ein Vater, ja, du darfst wieder, also auch von ärztlicher Seite ein Go, haben wir uns da rangetastet und haben wirklich in einer langen Beratung geübt, dass er das Tuch in dem Fall so bindet, dass das für ihn entlastend ist, und wir sind da auch auf den Rücken gegangen, weil das Tragen auf dem Rücken meistens auch rückenschonender tatsächlich ist.
Ja, aber in so einem Fall würdest du jetzt wahrscheinlich einen gar nicht einsetzen, oder? Weil der dann noch asymmetrisch belastet.
Ja, also das sind alle Sachen, die irgendwie asymmetrisch sind. Man kann auch in der Tragehilfe zum Beispiel auf der Hüfte tragen. Da sage ich auch immer gern, ja, kann man super nutzen, aber das ist immer, das merkt man selber, das ist so ein bisschen zeitlich befristeter.
Ja.
Ja.
Okay. Das heißt, beim Rücken, wenn man wirklich ein Thema hat, extra drauf gucken lassen.
Ja.
Ärzte mit ins Boot nehmen, fragen, geht es nicht, macht es schlimmer?
Genau.
Weil die Kinder haben nichts davon, wenn sie dann Halbinvalide als Eltern haben.
Nee.
Nur weil die getragen werden. Aber in vielen Fällen finden sich auch Lösungen, oder?
Genau, richtig. Also ich würde immer Rücksprache halten, auch gerne die Hebamme nochmal fragen. Da geht es auch bei den Frauen so ums Thema Rektusdiastase, das ist der Spalt, der Bauchmuskulatur, die natürlich gedehnt wurde. Und da kann man nochmal hingucken und im Zweifelsfall gut die Rückbildung machen. Wobei man auch vorher schon tragen kann, aber einfach auf den Körper hören. Das ist immer der beste Ratgeber. Wenn ich merke, es tut mir überall weh, nicht machen.
Einfach lassen.
Ja, und sich Hilfe, gerne eine Trageberatung dazu holen. Die kriegt's meistens gelöst mit euch.
Das klingt gut. Kannst du uns nochmal ganz kurz zusammenfassen, was sind die wichtigsten Facts für gesundes Babytragen?
Also es gibt so ein paar Stichpunkte, die man einfach wissen und beherzigen sollte. Mhm. Das eine habe ich schon kurz vorhin angesprochen. Das sind die freien Atemwege. Also ich achte darauf, dass ich die Nase von meinem Baby immer sehen kann. Das ist immer so eine ganz gute Faustregel. Das zweite ist, das Baby ist wirklich gut gestützt in der Tragehilfe. Wir haben schon über die Anhock-Spreizhaltung gesprochen. Das wäre so der dritte Punkt. Aber wenn wir jetzt nochmal auf die Wirbelsäule gucken, die entwickelt sich im ersten Lebensjahr besonders schnell und ist erst so C-förmig gebogen quasi und richtet sich dann im ersten Lebensjahr auf Richtung Laufen. Und da müssen wir eben darauf achten, dass das Kind, dass die Wirbelsäule gut gestützt ist, dass das Kind nicht in sich zusammensacken kann. Genau, der dritte Punkt wäre eine korrekte Anhockspreizhaltung. Also das muss nicht immer perfekt sein, aber dass wir irgendwie in die Richtung kommen, dass das Baby in einer M-Position in der Tragehilfe sitzt. Und der letzte Punkt, würde ich sagen, ist einfach der, dass es für die Eltern bequem ist und keine schlimmen Rückenschmerzen hervorruft.
Liebe Maria, ich habe heute wieder viel gelernt. Ich habe gelernt, dass wir die Nase freilassen sollten beim Tragen. Nicht, dass ich das nicht schon immer irgendwie auch so ein bisschen gemacht hätte, aber es ist ein wichtiger Hinweis. Achtet darauf, wenn ihr Kinder tragt. Der Einkauf von so einer Trage ist gar nicht so einfach. Ich habe selber meine negativen Erfahrungen gemacht, eine Trage dann wieder gebraucht, verkauft. Demjenigen, der die irgendwann mal gekauft hat, viel Spaß damit, denn die war noch quasi nagelneu, denn uns hat sie einfach nicht gepasst. Deswegen die Aufforderung an euch, testet, fasst die Dinger an, lasst euch beraten, holt euch Hilfe, denn Tragen ist eine tolle Sache. Es ist totale Hilfe für den Aufbau einer Beziehung. Es ist innig. Es hilft den Kindern beim Ankommen und letztendlich macht es auch einen Unterschied. Über das Urvertrauen werden sie vielleicht resilienter und sichere Menschen, unsere kleinen Babys, die wir rumtragen. Damit vielen Dank für deine Expertise. Vielen Dank, was du dein Wissen mit uns geteilt hast. Schaut unbedingt auf Insta vorbei. Heute haben wir euch ganz, ganz viel zu zeigen. Und schreibt uns an post@spielspaßwutanfall.de bei Insta oder schickt uns mal eine WhatsApp an 015226489791. Wir freuen uns auf eure Rückmeldungen. Und wenn ihr was mit uns teilen wollt, bringt es einfach zu uns. Dir vielen, vielen Dank für das gute Gespräch.
Und ich danke dir.
Euch bis in 2 Wochen. Tschüss.
Ciao.
Spiel Spaß Wutanfall ist ein Podcast der Evangelischen Kirche der Pfalz.